In unserer Betrachtung sind wir jetzt in dem Evangelium von Matthäus 6 gelandet, die Verse 5 bis 8. Und es geht wiederum um das Gebet. Und ich hoffe, dass es uns nicht langweilig und auch nicht monoton wird, denn wir haben in den letzten Stunden viel davon gehört. So will ich zum Anfang uns die Verse vorlesen aus Matthäus 6, Verse 5 bis 8. Wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn verspielt. Wenn du betest, so geh in dein Zimmer und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich öffentlich belohnen. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn darum bittet. Das Gebet ist ein fester Bestandteil in unserem christlichen Leben und es begleitet uns durch den ganzen Tag. Wir beginnen den Tag mit Gebet, im Verlauf des Tages beten wir auch und dann schließen wir den Tag ja auch mit dem Gebet. Wir kommen als Gemeinde zusammen, sei es sonntags, mittwochs oder die Jugendstunde. Wir beginnen die Stunden mit dem Gebet, wir beten dazwischen, wir beten auch zum Schluss. Wenn der Chor oder der Spielchor zusammenkommt, dann haben wir die gleiche gute Gewohnheit, mit Gebet beginnen und mit Gebet schließen. Und so begleitet uns das Gebet durch den ganzen Tag, aber auch durch unser ganzes Leben. Und heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was nach den Worten und dem Verständnis Jesu das wahre und richtige Gebet ausmacht. Dem Gebet begegnen wir zum ersten Mal in der Bibel in 1. Mose 4, Vers 26. Dem Seth wurde auch ein Sohn geboren und er gab ihm den Namen Enosch. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Es ist der Zeitpunkt, von dem uns die Bibel berichtet, dass man ab dem Zeitpunkt hat angefangen, den Namen des Herrn anzurufen. Es liegt in der Natur des Menschen und Gottes, das hat es ja auch hineingelegt, dass er sich immer was Höheres sucht. Er sucht nach einem höheren Wesen und wir sagen dazu, dass Menschen beten ja auch das höhere Wesen an. So hat Gott seit den Tagen Enoschs, wo man mit dem Gebet angefangen hat, bis heute es immer noch so, dass Menschen zu ihm beten. Menschen, die Gott nicht kennen, die sagen zwar nicht, dass sie beten, aber es ist des Öfteren so, dass wenn sie in eine Notlage kommen, dann erwähnen sie auf einmal doch das Wort Gebet. Ja? Man einerseits nicht vorgibt, es zu kennen, aber dennoch, wenn der Mensch irgendwie in Schwierigkeit kommt, dann kommt das Wort ja auch ins Spiel. Durchs Gebet haben wir die Gemeinschaft mit dem Schöpfer und die Gemeinschaft findet ihren Ausdruck auch im Gebet, indem man die Gemeinschaft auch mit Gott pflegt. So gehen wir zu dem ersten Vers aus Matthäus 6, Vers 5. Wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn verspielt. Wenn du betest. Man kann es ja auch falsch verstehen, ja? Wenn du mal zufällig dir Zeit genommen hast zum Beten oder wenn du mal dazu kommst zum Beten, dann, ja? Hier meinte Herr Jesus was ganz, ganz anderes. Und nämlich, er sagt, wenn du betest. Und dann geht er ja weiter. Es ist ja selbstverständlich, dass Kinder Gottes beten. Es gehört einfach zum Leben eines Kindes Gottes. Und da stellt sich nicht die Frage, ob wir beten, sondern wie wir beten. Darum geht es hauptsächlich. Denn der Herr sagt, sollst du nicht sein wie die Heuchler? Wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Und ein Heuchler, er versucht ja den Menschen etwas vorzugaukeln, vorzuspielen, was darstellen, was seinem Herzenszustand gar nicht entspricht. Es ist ein Heuchler, es ist sein Wesen und mit anderen Worten, es ist ja ein Schauspieler. Und wir kennen ja, dass gute Schauspieler sich so verstellen können, sich so in die Rolle integrieren, dass man sie tatsächlich für so hält, wie sie die Rolle spielen. Und so ist es ja auch mit den Heuchlern, die darin geübt sind, die darin ja auch gut zurechtkommen. Die können es so nach außen bringen, dass man es tatsächlich für wahrhaftig hält. Denn es heißt weiter, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Der Herr Jesus nimmt hier unmittelbar Bezug auf die religiöse Führerschaft zur damaligen Zeit. Es waren die Schriftgelehrten und die Pharisäer und die Jünger, die waren mit diesem Bild so vertraut, dass sie auch sofort erkannten, wen er damit meinte. Es waren die Personen, die sich gerne in den Synagogen aufgestellt hatten, um zu beten. Es waren aber auch die Personen, die sich gerne an den Straßenecken hinstellten. Nicht irgendwo beiseite an der Straße, sondern man ging bewusst zur Straßenecke, wo sich die Wege gekreuzt hatten, wo viel Verkehr unterwegs war, dementsprechend ja auch viel Menschen. Und da hat man sich bewusst hingestellt, damit jeder mich sieht. Und das zeigt doch auch, was so ein Heuchler in sich trägt und was er denkt und wie er vorgeht. Und sie wollten ja besonders fromm gelten vor den Menschen. Ich sage mal so, diese Frömmler, sie suchten nicht Gott, sondern einfach die Volksgunst. Das Volk sah und hat dementsprechend die Menschen ja auch für hoch geachtet. Sie haben bewusst Örter und Zeiten rausgesucht, wo viele Menschen unterwegs waren, damit sie auch von vielen Menschen gesehen wurden. Es heißt ja in Matthäus 23, 5, alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Und da bringt der Herr Jesus es einfach auf den Punkt. Der Beweggrund, warum sie es tun, um von den Menschen gesehen zu werden. Zur Zeit Jesus gab es ja festgelegte Gebetszeiten, die sich dann an den Opferzeiten auch geknüpft hatten. Das heißt zur Morgenzeit, zur Zeit des Morgenopfers, dann zur Mittagszeit. Es war so um die 9. Stunde, so 15 Uhr würden wir heute sagen. Und dann auch zur Abendzeit. Das waren so drei Zeiten, wo jeder Israelit wusste, ja in diesen Zeiten soll ich beten. Wir als Beweis dazu lesen wir ja auch in Apostelgeschichte 3, Vers 1. Petrus und Johannes gingen miteinander hinauf in den Tempel, um die Stunde des Gebets, die 9., so um 15 Uhr. Und wichtig ist, Jesus kritisiert hier nicht die feste Gebetszeiten. Es geht ihm gar nicht darum, dass er die feste Gebetszeiten kritisieren wollte, sondern aber auch nicht das öffentliche Gebet, ja, hat er ja auch nicht kritisiert, sondern die Art und Weise, wie man es gemacht hat und wie man es vor den Menschen zum Vorschein gebracht hat. Zur Zeit Jesu, wenn wir uns in die Zeit von damals versetzen würden, war das Volk Israel ja besonders religiös. Man hat ja viel gehalten von Menschen, die sich öffentlich zu Gott bekannten, ja, so wie jetzt die Schriftgelehrten, die Pharisäern. Wenn wir es in unsere Zeit versetzen würden, und einer heutzutage in die Fußgängerzone gehen würde und auf die gleiche Art und Weise versuchen zu beten, wie würden die Menschen dann darauf reagieren? Man merkt ja, wie es sich auch geändert hat. Aber gesetzt dem Fall, die Menschen wären heutzutage genauso gestimmt, auch mit der Überlegung genauso, wie es zur damaligen Zeit war. Ich würde in die Fußgängerzone gehen, sagen so, 15 Uhr, Punkt, genau, jetzt ist die Zeit. Gehe bewusst, stelle mich dahin, strecke meine Hände nach oben und bete. Und das sagt Jesus, das wäre Heuchelei. Das ist die Art und Weise, die Gott gar nicht gefällt. Jesus warnt seine Jünger einfach vor der Heuchelei beim Beten. Sie sollten sich nicht absichtlich auf die öffentlichen Plätze hinstellen und dann als fromm vor den Menschen erscheinen und dass sie auch von den Menschen dadurch die Ehre bekommen würden. Das Einzige, was die Schriftgelehrten und Pharisäern auch zu dem bewegt hat, war die Ruhmsucht. Aber das war ja auch der einzigste Lohn, den sie bekommen haben. Und das heißt weiter in dem Matthäus 5, Vers 6, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn verspielt. Andere Übersetzungen sagen, sie haben ihren Lohn empfangen. Das war der Lohn, den sie empfangen hatten, unnämlich vor den Menschen zu stehen, von den Menschen gelobt zu werden. Was für ein jämmerlicher Lohn. Denn Menschen drehen sich um, gehen weg und vergessen es. Wenn nicht sofort, aber nach ein paar Tagen wissen sie nichts mehr davon und somit wird der Lohn auch erledigt. Es ist ein sehr geringer Lohn und er ist auch vergänglich. Wer den Beifall der Menschen sucht, der hat ja seinen Lohn bereits empfangen und nämlich den Beifall und die Gunst der Menschen, die einfach kurzfristig da ist. Wir wollen in den sechsten Vers gehen. Wenn du betest, so geh in dein Zimmer und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich öffentlich belohnen. Welch ein Gegensatz. Zwei richtige Unterschiede. Es kann ja keinen größeren Unterschied geben. Ein Heuchler sucht den öffentlichen Platz und ein Jünger, er sucht die Gemeinschaft mit Gott. Dann ein Öffner, er richtet sich den Blicken der Menschen zu und der Jünger, was macht er? Jesus sagt, schließ die Tür hinter dir zu. Der Heuchler, er möchte ja von allen gesehen werden und der Jünger, er möchte einfach mit Gott alleine sein. Und das sind die Unterschiede. Das sind ja auch die Merkmale, dass wir auch sofort erkennen können, wo ein Heuchler ist und wo ein wahres Kind Gottes. Der Herr sagt uns in diesem Vers, so geh in dein Zimmer und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Es bedeutet, sich bewusst Zeit mit Gott zu nehmen. Es bedeutet, sich zurückzuziehen, nicht von den Menschen gesehen oder gehört zu werden, sondern alleine die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Und dann die geschlossene Tür, die hat doch so eine schöne Bedeutung. Sie trennt uns einfach von allem, was draußen ist. Wir schließen die Tür nicht nur buchstäblich zu, sondern wir schließen die Tür auch im Geiste zu. Das heißt, wir lassen die Arbeit draußen. Wir lassen alles draußen, die Menschen, die Augen der Menschen, die Ohren der Menschen. Und wir versuchen ja auch, unsere Sorgen draußen zu lassen. Wir haben auch das Vorrecht, unsere Sorgen mitzunehmen, sie vor Gott zu bringen und dann sie wiederum vor der Tür liegen zu lassen. Es ist ja so, dass ein kurzes Gebet kann ja auch ein verborgenes Gebet sein. Es kommt darauf an, dass das Herz die Verbindung mit Gott wirklich gefunden hat. Darauf kommt es ja auch an. Ja, ich habe mal von einem Bruder gehört, und nämlich in Kasachstan sollte es früher so gewesen sein, mittlerweile sind die mit der Beleuchtung ja auch weiter, aber früher ging er gerne abends oder spät abends, nachts in die Steppe raus. Und nämlich, da gab es ja keine künstliche Beleuchtung, es war ja ziemlich dunkel und der Sternenhimmel, der war besonders kräftig. Und das war so köstlich für ihn, dass er dank der Natur die Nähe zu Gott auf eine besondere Art und Weise verspürt hat. Die Stille, die Ruhe. Und das ist ja auch im gewissen Sinne eine Möglichkeit, die Tür hinter uns zu schließen. Die Natur selbst brachte ja ihn nicht näher zu Gott. Die Natur schafft es ja auch gar nicht, kann es ja auch nicht. Aber die Ablenkung hinter sich zu lassen und die Gemeinschaft mit ihm zu sehen, ja durch das, was er gesehen hat, durch das, was Gott geschaffen hat, damit konnte er mit Gott besondere Stunden erleben und erfahren. Und dann heißt es in unserem Vers, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich öffentlich belohnen. Der Vater im Himmel, er sieht das, was kein Mensch sieht. Er ist allwissend, er ist allsehend. Und Menschen wissen nicht, wie oft wir beten. Menschen wissen nicht, wie viele Tränen im Gebet fließen. Menschen wissen nicht über manche Kämpfe, die so im Gebet stattfinden, die man alleine mit Gott führt. Aber Gott ist derjenige, der in das Verborgene sieht und der es sieht. Vor ihm ist nichts verborgen und kein verborgenes Gebet bleibt vor ihm unbeachtet. Es ist nicht so, dass er es nicht hört, nicht weiß, weil es verborgen ist, sondern er hört es und dementsprechend wird es auch beachtet und das ist der Trost, den wir ja auch darin haben. Der Herr sagt weiter, er wird dich öffentlich belohnen. Weil Gott gerecht ist, bleibt hier auch er niemandem etwas schuldig. Seine Belohnung ist nicht vergänglich, so wie es bei den Heuchlern der Fall war. Und seine Belohnung ist vollkommen, sie ist aber gerecht und sie hat auch einen Ewigkeitswert. Gott will uns schon hier in diesem Leben belohnen, ja? Er will uns den Lohn auch für das verborgene Gebet geben. Und der Lohn ja liegt auch darin, dass wir Kraft von ihm empfangen für unser alltägliches Leben. Wir empfangen von Gott den Trost, aber alle gute Gaben auch, die Ruhe im Herzen. Und das ist der Lohn, den wir hier von Gott empfangen, den wir uns auch im verborgenen Gebet erbeten dürfen. Aber die vollkommene Belohnung, die dann auch stattfinden wird, wenn Jesus Christus einmal offenbart wird, die kann man ja mit keinen Worten beschreiben. Die ist mit nichts Vergänglichem hier zu vergleichen, sondern es ist die tatsächliche vollkommene Belohnung, die wir für alle Ewigkeit erhalten werden. Darum lohnt es sich nicht, bei Menschen Anerkennung zu suchen, sondern das Wohlgefallen Gottes. Das soll unser Ziel sein, denn was im Verborgenen für Gott geschieht, das ist in seinen Augen niemals verborgen, denn er sieht es. Diese Anweisung jetzt im Neuen Testament, die wir gelesen hatten, darf auch nicht falsch verstanden werden. Das heißt nicht, dass nur das Gebet im Verborgenen, das Gebet hinter der verschlossenen Tür sein muss, sondern wir beten öffentlich, wir beten auch bei den Versammlungen. Wir müssen es einfach im Kontext des ganzen Neuen Testamentes betrachten. Wenn es auch heute explizit geht, nur um das Gebet des Verborgenen, dann bedeutet es ja nicht, dass das andere verkehrt ist. Es gehört ja einfach dazu. Jünger Jesu beten einsam, sie beten aber auch gemeinsam. Und wenn wir jetzt die Evangelien nur durchgehen, dann sehen wir ja, wie oft Jesus auch mit seinen Jüngern gebetet hat. Das Gebet im Verborgenen hat aber etwas doch Besonderes in sich. Und nämlich, es gibt in unserem Leben Dinge, über die wir mit keinem Menschen reden können, die wir ja auch keinem Menschen erzählen können. Wir möchten es ja auch nicht, weil es vielleicht unsere private Sachen sind oder weil wir den anderen damit nicht belasten können. Und da liegt so eine Tiefe des verborgenen Gebets. Wir können uns zurückziehen und doch mit jemandem darüber sprechen, und nämlich mit unserem Vater im Himmel. Wenn wir öffentlich beten, dann erwähnen wir bewusst manche Sachen hier auch nicht, ja, weil es nur uns betrifft. Und es ist jetzt hier der Unterschied zu einem Gebet im Verborgenen. Hier dürfen wir tatsächlich unser Herz ausschütten, hier dürfen und können wir alles sagen, was unser Herz bewegt. Die Verse 5 und 6 zeigen uns die richtige Herzensstellung beim Gebet. Das waren jetzt die zwei Verse. Wenn wir zu den Versen 7 und 8 gehen, dann wird uns hier gezeigt, wie man richtig betet. Wir gehen in den 7. Vers. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Ihr sollt nicht viel plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Nun, wir sind, glaube ich, als Gemeinde damit nicht konfrontiert, ja. Aber dennoch, um des Zusammenhangs willen, ja. Plappern bedeutet ein gedankenloses Wiederholen von Worten, ja. Ein gedankenloses einfach herunterleiern, ja. Etwas einfach immer wieder wiederholen, immer wiederum wiederholen. Und es geht dabei auch um ein, Plappern meint ja auch leeres Geschwätz, ja, ein Reden, das überhaupt keinen Sinn hat, in der Meinung, dass durch viele Worte der Mensch erhört wird. Und das heißt Plappern, nur so nebenbei erwähnt, ja. Es sind ja viele Richtungen, die auch Gewicht legen auf das Sprachenreden. Und unter anderem ist es ja auch mit dem Plappern verstehen, denn das, was Sie als Sprachenreden bezeichnen, nennen, verstehen die anderen Menschen ja gar nicht. Und Herr Jesus spricht hier klar und deutlich, ihr sollt nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Ein Kontrast zwischen dem gedankenlosen Plappern und dem aufrichtigen Gebet zeigt sich bei Elia auf dem Berg Karmel. Wir haben am Sonntag kurz was davon gehört, aber dennoch möchte ich auf diese Begebenheit mal eingehen. Wir gehen ganz kurz in 1. Könige 18, Vers 26. Und nämlich hier geht es um die Baalspropheten auf einer Seite und auf der anderen Seite war ja Elia. Da nahmen es geht jetzt als erstes um die Baalspropheten. Sie nahmen den Stier, den man ihnen gab, richteten zu und riefen den Namen Baals an von morgen bis zum Mittag und sagten, Baal, erhöre uns. Aber es war da weder Stimme noch Antwort. Und sie hingen um den Altar, den sie gemacht hatten. Es waren 450 Baalspropheten. Und sie beteten auf ihre Art und Weise exakt so, wie Jesus Christus es verboten hat. Und Christus bezeichnete es viele Jahre später als Plappern. Sie riefen von frühmorgens bis mittags immer das Gleiche, Baal, erhöre uns, Baal, erhöre uns. Denn in dem Vers 28 heißt es, Und sie riefen laut und ritzten sich mit Messer und Spießen nach ihrer Weise, bis ihr Blut herabfloss. Welche Verzweiflung! Man schreit den ganzen Tag und es passiert nichts. Und dann greift man sogar zu Mitteln, dass das Blut fließt. Der Herr Jesus sagte, denn sie meinten, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. So, da ist das Beispiel. Viele Worte und dann sogar noch Handlungen dazu, in der Meinung, dass sie erhört werden. Und das war ja nicht der Fall. Wichtig, wir müssen unterscheiden, es geht nicht um Beharrlichkeit. Beharrlichkeit im Gebet oder wiederholtes Bitten ist hier gar nicht gemeint. Denn der Jesus, als er im Garten Gethsemane war, hat er sein Gebet dreimal wiederholt, bis er tatsächlich den Weg gehen konnte. Und das meint die Bibel hier nicht in diesem Sinne, wenn wir uns im Gebet wiederholen oder auch beharrlich im Gebet sind. Entscheidend, ob wir erhört werden, ist die Kindesbeziehung zum Vater. Das ist die Voraussetzung, ob ein Mensch erhört wird oder nicht. Damit deckt ja Jesus auch die Wurzel eines erhörlichen Gebetes auf. Die Kindschaft, die Zugehörigkeit zu Gott macht die offene Strecke, aber auch die offene Tür zu Gottes Herzen. Wir gehen in den Vers 8. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn darum bittet. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Und dann komme ich wieder zu Elia. Elia steht alleine auf einer Seite, auf der anderen Seite die 450 Baalspropheten. Also ich kann es mir schon vorstellen, die 450, die waren schon ordentlich angezogen. Bestimmt auch alle gleich, hübsch anzusehen, wirklich mustergültig. Elia in zerrissenen Lumpenkleidern, ein Gürtel irgendwie, kann ich mir einfach anders nicht vorstellen. Einmal von der Optik her, perfekt. Und von der anderen Seite, laut Menschenaugen, passt gar nicht ja in unser Bild. Hat ja auch, denke ich mal, uns etwas zu sagen. Aber ich möchte kurz doch auf diese Begebenheit noch eingehen. In 1. Könige 18, Verse 30 bis 35 uns lesen. Da sagte Elia zu allem Volk, kommt her zu mir. Als alles Volk zu ihm trat, baute er den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war. Und Elia nahm 12 Steine, nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn ergangen war, du sollst Israel heißen, und baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her einen Graben 2 Kornmaß weit, richtete das Holz zu und zerstückelte den Stier, legte ihn aufs Holz und sagte, holt 4 Eimer voll Wasser und gießt es auf das Brandopfer und aufs Holz. Und er sagte, tut es noch einmal, und sie taten es noch einmal. Und er sagte, tut es zum dritten Mal, und sie taten es zum dritten Mal. Das Wasser lief um den Altar her, und der Graben wurde auch voll Wasser. Bevor Elia gebetet hat, hat er aufgeräumt. Elia stellte als erstes den zerbrochenen Altar her. Ein Hinweis für uns, dass die Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden muss, bevor man ihn überhaupt anruft. Da muss die Beziehung zu Gott stimmen. Dann hat Elia 12 Steine genommen und aus diesen 12 Steinen einen Altar gebaut. Und das war ja im Einklang mit Gottes Bundesordnung. Und er hat versucht, das Volk an die Identität, ja, an die Gotteszugehörigkeit damit zu lenken, dass sie wissen, hier auf diese Art und Weise hat ja unser Gott befohlen, sollen wir opfern. Er hat aus diesen Steinen einen Altar im Namen des Herrn gebaut und alles, was er getan hat, das hat dazu gedient, dass der Name des Herrn verherrlicht wird. haben wir auch alle Voraussetzungen erfüllt für ein Gebet, das vor Gott angenehm ist? Elia hat es getan. Er hat es abgeschlossen und dann lesen wir in den Versen 36, 37 und 38 aus 1. Könige 18. Als es die Zeit war, die Speisopfer zu opfern, trat Elia, der Prophet, herzu und sagte: Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute bekannt werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dieses Volk wisse, dass du, Herr, Gott bist, damit du ihr Herz zu dir bekehrst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und legte Wasser im Graben auf. Gebete der Christen werden nicht nach der Länge, sondern nach dem Gewicht gemessen. Wenn wir die Vorbereitungszeit von Elia nehmen, dann hat es viel, viel mehr Zeit verbraucht als sein kurzes und kräftiges Gebet. Er hat nicht viele Worte verloren, denn er wusste, wenn ich diese Reihenfolge habe und den Weg, den ich gehe, dass es Gottes Weg ist, dann wird Gott es auch erhören. Deswegen war das Gebet so kurz, aber auch wirklich kräftig und mit einer Folge, die wir ja auch alle kennen. Wenn wir in dem 8. Vers weitergehen, dann heißt es: Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn darum bittet. Gott hat unser Gebet nicht nötig, um das zu wissen, was wir brauchen. Es ist so, denn er kennt uns, er kennt unsere Gedanken und deswegen brauchen wir, wenn man es jetzt so nimmt, nun mal gar nicht beten, weil er weiß ja, was uns fehlt. Unser Vater, heißt es doch auch, weiß, was wir benötigen und das sogar schon, ehe wir ihn bitten. Und deshalb stellen manche dann auch die berechtigte Frage: Warum soll ich eigentlich beten, wenn Gott schon alles weiß und mir das geben wird, was mir wirklich zusteht? Der Grund ist, dass wir im Gebet unsere Bedürftigkeit und Abhängigkeit von Gott erkennen. Gebet ist die Grundlage, indem wir das Gespräch mit Gott suchen. Und Gott würde gewisse Dinge nicht tun als Antwort auf das Gebet, wenn das Gebet nicht gesprochen wäre. Da würden viele Sachen in unserem Leben gar nicht stattfinden. Aber dank dem, dass wir beten, erhört Gott es und erfüllt ja auch unsere Wünsche. War ja auch mit Elias so. Wenn er nicht gebetet hätte, wäre nichts passiert. Aber weil er gebetet hat, ist etwas passiert. Und deswegen will ja Gott unsere Bedürftigkeit und Abhängigkeit, dass wir es erkennen, dass wir wirklich von ihm abhängig sind. Und deswegen brauchen wir ja auch das Gebet. Die Wendung, die dann hier steht, was ihr braucht, bezieht zentrale Bedeutung hier. Die zentrale Bedeutung, die hier ausgedrückt wird: Gott weiß, was wir brauchen, ja. Und was ihr braucht, das wird er geben. Nicht, was man sich so wünscht, sondern aus Gottes Perspektive, was der Mensch tatsächlich braucht. Das meint das Wort ja auch hier. Demnach kann uns Gott ja auch nichts Böses geben. Alles, was von Gott kommt, kann nicht böse sein. Und er kann ja auch keine schädliche Bitte für uns erfüllen. Das heißt, wenn wir etwas bitten und es schädlich für uns wäre in unserem geistlichen Leben, wird es Gott nicht erhören. Und er gibt uns genau das, was wir tatsächlich in unserem Leben brauchen. Zugleich liegt in diesem Wort so, ich sag mal, so eine große Weite. Ja? Wir können mit allen unseren Kleinigkeiten, mit alltäglichen Sachen, aber auch mit schweren Fällen in unserem Leben, mit manchen Lebensentscheidungen, die richtungsweisend auch für unser Leben ist, zu ihm kommen. Und diese Weite, das komplett alles, steht uns durch das Gebet vor Gott offen. Und so, wenn wir die vier Verse betrachten, dann ist es so, dass der Herr Jesus uns in den ersten zwei Versen zeigt, wie unsere Herzensstellung im Gebet sein soll. Und dann die beiden Verse danach, wie wir beten sollen, wie wir beten müssen, damit Gott unser Gebet tatsächlich erhört. Ja, so wolle Gott uns allen Gnade geben, solche Beter zu sein, die die Tür hinter sich zuschließen können, die offen vor Gott treten können, die dann dementsprechend auch Gebete haben, die Gott, Gebete Gott bringen, die er gerne erhört. Der Herr segne uns darin. Amen.